Ja, nochmal einen schönen guten Morgen von mir, von hier vorne, liebe Schwester, liebe Brüder, ihr lieben jungen Leute. Ihr dürft euch gerne da hinten auch bedienen. Ich nehme euch das nicht persönlich, wenn ihr aufsteht und euch was zu trinken holt. Das ist okay, ich habe was vorne, ja, ich brauche das nicht, muss da nicht aufstehen, aber wenn ihr da gerne euch betanken wollt, ja, dann macht das doch einfach. Ja, jeder einzelne Mensch von uns hat ja so seine Erfahrungen gemacht in seinem Leben. Jeder Mensch erlebt eine Prägung durch sein Elternhaus und durch die Erziehung. Es gibt Ereignisse, die einen da in einer besonderen Weise vielleicht auch Erfahrungen sammeln lassen. Und so geht jeder Mensch halt mit so seinem ganz persönlichen Ding so durch die Welt. Ganz einzigartig und individuell. Und die Menschen sind verschieden, falls du es noch nicht wusstest, ne? Also, und es ist auch herausfordernd, im Miteinander da auch unsere Verschiedenheit immer wieder auch auszuhalten. Menschen, die also von Jesus aber ins Himmelreich hineingeliebt wurden oder sich haben hineinlieben lassen, die erleben, so hoffe ich, doch auch noch weitere Veränderungen und Dinge, die sie prägen und die sie dann ausmachen, die also ihr Herz und ihr Denken oft verändern. Und oft, so geht mir's, geht das immer nur in der Retroperspektive, also im Rückblick. Weil in der Situation selber kriegt man das ja oft gar nicht so mit. Und ich habe heute Morgen gedacht, ich erzähle euch einfach mal was von mir. Aus meiner Geschichte einen kleinen Abriss. Und schauen wir einfach mal, was Gott da so dadurch tun will. Also ich stamme ja hier aus der Ecke, ich komme aus Limbach, so wie der Carly. Und ich bin zusammen mit Daniela 1993 damals aus beruflichen Gründen ja nach Baden-Württemberg gegangen. Die meisten werden das wissen von euch und wir sind 11 Jahre später, also 2004, dann auch wieder als Familie dann schon zurückgekommen mit unseren beiden Jungs. Und haben damals das Haus aus der Ferne gebaut, in dem wir jetzt leben. Ja, also wir haben von Baden-Württemberg aus gebaut oder bauen lassen. Und das war für uns damals eine sehr große Herausforderung. Wir haben beim Bau uns dann auch ein Angebot gehabt von einem Verwandten aus unserer Verwandtschaft, der uns helfen wollte beim Sanitärbereich und bei der Heizungsinstallation. Der war also ein umgeschulter Installateur, war aber arbeitslos. Das war ja damals noch eine Zeit, wo es viele arbeitslose Installateure gab. Man höre und staune. auf jeden Fall war auch sein Sohn mit dabei. Er hing ein bisschen in der Luft und sie wollten also zusammen letzten Endes uns dort helfen und in unserem Haus diese Dinge halt tun. Und das ist schon auch ein größeres Projekt, aber er hat sich das zugetraut und wir waren natürlich dankbar für diese Hilfe, nicht nur aus finanziellen Gesichtspunkten heraus, es war natürlich günstiger als eine Installationsfirma, aber wir konnten ihnen eigentlich oder wollten ihnen damit natürlich auch eine Hilfe sein, weil, ich meine, wenn man arbeitslos ist, da ist es nur auch nicht so dicke, ne? Wir hatten aber auch einen Bauleiter hier, der das immer wieder mal, der dann regelmäßig auf der Baustelle natürlich auch war und er kam dann irgendwann auf uns zu und sagte, er hat da Bauchschmerzen, es wird nichts, er kommt nicht vorwärts. Es wird nicht fertig. Und wir haben dann das Gespräch gesucht und nee, schaffe ich schon, mache ich schon, geht alles okay. Aber es war es eben nicht. Er konnte das uns irgendwie nicht sagen. Und wir haben dann halt irgendwann so viel Bauverzug reingekriegt, dass wir die Reißleine gezogen haben, gesagt, sorry, tut uns leid, aber das geht jetzt nicht mehr. Wir müssen eine Firma nehmen, sonst wird es schwierig für uns. Und das war schwierig, weil der Bauverzug hat damals bei uns ganz schönes Chaos ausgelöst, organisatorisches Chaos, weil wir ja auch Eigenleistungen bringen wollten. Wir waren ja nun schon dort, noch in Baden-Württemberg. Wir hatten dann unsere Wohnung gekündigt, mussten trotzdem raus, obwohl das Haus noch nicht fertig war. Mussten unseren ganzen Hausstand erstmal zwischenparken, durften bei meinen Schwiegereltern aber unterkommen für 5 Wochen. Naja, die Installationsfirma hat manches dann nochmal gemacht, weil es einfach nicht so war, wie es eigentlich hätte sein müssen. Ja, ach, und dann musste ich ja noch in Karlsruhe arbeiten in dieser Zeit. Genau, habe ich ganz vergessen. Also ich war ja da auch noch immer mal unter der Woche dort. Genau, also es war eine sehr herausfordernde Zeit für uns. Es war ja nicht schön, und im Rückblick fragt man sich manchmal, wie man solche Zeiten eigentlich dann auch durchgestanden hat, solche Herausforderungen, solche, ja, wo die ganze Kraft herkam, keine Ahnung. Ein Geheimnis. Auf jeden Fall, wir sind dann im Juli 2004 eingezogen in unser Häuschen und hatten es dann endlich geschafft, und das war sehr schön. Kurz vor Weihnachten 2004 bekam ich dann von unserem gescheiterten Helfer eine Abrechnung, weil wir hatten das natürlich vereinbart. Ne? Stunden, ein Lohn, ist ja klar, er sollte es ja nicht geschenkt machen. Aber ich bekam da einfach so ein Blatt und einen Zettel ohne Worte, ohne alles, mit einer Summe. Da war ich sprachlos. Sprachlos bedeutet am Sonntagvormittag, also ich war extrem irritiert. Ja, also ich war richtig sauer. Ja. Ich war auch verletzt. Ja, weil ich meine, wir hatten ja damit noch ganz andere Aufwendungen gehabt durch eben das, dass es eben nicht funktioniert hat. Und es war eine sehr emotional herausfordernde Situation. Genau, also für den Sonntag früh sprachlos, ja. Gottesdienstkonform. Aber ihr wisst, was ich meine. Als wir dann hier in Hammersdorf angekommen waren, hat Daniela dann, ich glaube im September war es das erste Mal in der Freikirche im Blumenweg. Wir haben die also entdeckt, um sich dort mal umzuschauen. Wir stammen ja beide aus der evangelisch-lutherischen Kirche. Daniela ja von hier und ich aus Lembach. Aber wir waren in Baden-Württemberg am Ende dieser Zeit, die wir dort waren, schon auch in Berührung gekommen mit Freikirchen. Ja, Baden-Württemberg ist ja eigentlich eine Hochburg davon, da haben wir nichts gemerkt, muss ich euch ehrlich sagen, die ganze Zeit nicht. Ganz am Schluss erst hat Gott uns da so ein bisschen die Tür aufgemacht und auch unser Herz geweitet, auch für diese, ja, doch auch andere Spiritualität, ne, und für dieses andere, wie man Glauben leben kann und wie Glauben gelebt wird. Und als wir uns das dann hier so angeguckt haben im Blumenweg, dann hat uns das doch sehr inspiriert und gefallen und angesprochen, sodass wir dann als Familie kurze Zeit später doch regelmäßig dann im Blumenweg sonntags vormittags zu Gast waren. Mich hat besonders berührt, dass so Wort Gottes auch so ins Leben reingesprochen wurde. Das kannte ich so in der Form nicht immer, war auch, ja, ihr wisst, die evangelische Kirche hatte auch ein bisschen eine andere Art. Ne? Aber dass eben so Wort Gottes so lebensberührend ist, das habe ich letzten Endes aus dem Blumenweg so erlebt und erfahren. Und das hat mir sehr viel bedeutet. Und besonders ein Bibelabschnitt hatte es mir angetan, den ich damals ganz neu für mich so entdeckt habe und auch so wieder ein neuer Schlüssel war, auch so für mein Glaubensleben, das war die Bergpredigt. Es gab damals Tonbandaufnahmen eines Predigers, den ich nicht erwähnen möchte, aber die konnte man tatsächlich anhören. Ihr jungen Leute, na, das waren so Kassetten mit zwei so Rädchen drin und so, ich wollte es nochmal erwähnen. Konnte man damals schon im Auto anhören, war nicht so komfortabel wie heute, aber und nicht so sauber aufgenommen, die Aufnahmen. Es zerrte manchmal ein bisschen, aber man konnte es verstehen, wenn man es wollte. Genau. Und die Bergpredigt, die hat mich damals unheimlich bewegt und beschäftigt, und ich habe einfach auch gemerkt, wie der Geist Gottes da auch so mein Denken und mein Herz auch ganz neu auch so mit Sein in Berührung gebracht hat. Und das hat mir richtig gut getan. Ich habe darin auch die Absicht Gottes so ein Stück weit auch verstehen dürfen und wahrgenommen, die Gott für den Menschen hat. Ich habe halt die Bergpredigt immer so als eine Verlängerung des mosaischen Gesetzes verstanden. Ja, also du musst nicht töten, und jetzt darf ich nicht mal mehr zornig sein. Ja, und eigentlich ist das anders. Es ist ganz anders, und ich bin Gott total dankbar dafür, dass er da so ein bisschen mich mit hineingenommen hat und mich da in die Hand genommen hat. Und ich möchte mit euch heute Morgen drei Abschnitte aus dieser Bergpredigt einfach teilen, möchte sie vorlesen. Sie haben mich damals unendlich herausgefordert, das kann ich euch sagen. Also nicht nur die drei Abschnitte, aber die auch. Aber sie haben so viel Gutes bewirkt. haben so viel Gutes bewirkt. Und von daher lade ich dich ein, da einfach mit mir da auf die Spur zu gehen. Ich will da gar nicht so viel selber zu sagen. Ich will erstmal die erste Stelle lesen und du kannst gerne jetzt die zweisprachige Folie anwerfen, da wir heute wieder einen Gast aus der Ukraine haben. Und da kannst du nämlich mitlesen. Das ist der Abschnitt in Matthäus 5, ab Vers 21. In den neueren Übersetzungen steht dann drüber Vergeltung durch Liebe und so. Bei Luther heißt es einfach nur vom Zorn. Und dort sagt Jesus Folgendes: Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, so soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, danach komm und bring Gott deine Gabe dar. In kurzen Worten ausgedrückt sagt Jesus, Töten beginnt nicht mit dem Tun in dem Moment, wo du also tatsächlich jemanden um die Ecke bringst, sondern Töten beginnt in deinen Gedanken und mit deinen Worten. Das finde ich sehr krass. Jesus sagt, was dich in deinen Gedanken in Bezug auf eine Person beschäftigt, zum Beispiel eben sprachlos sein. Ja, also zornig sein, wütend, das wird sich in deinen Worten widerspiegeln. Das wird Auswirkungen auf dein Tun haben und auch auf dein Verhalten. Ja, wir wissen das, wir kommunizieren auch nonverbal. Selbst wenn du kein Wort sagst, redest du. Und wenn du auf jemanden zornig bist, das kannst du in deiner nonverbalen Kommunikation nicht verhindern. Gott hat uns so geschaffen. Also, das ist Gottes Denke dahinter. Dass es eben nicht um das Tun geht, sondern dass es viel eher anfängt. Und dann nehme ich wahr, dass wenn wir mit Gott in Beziehung sind, weil wenn jemand Gott eine Gabe zum Altar bringt, dann ist er mit Gott in Beziehung. Jemand anderes bringt keine Gabe zum Altar. Aber wenn ich eben eine Beziehung zu Gott habe. Und so verstehe ich das jetzt hier und ich einen Impuls bekomme. Dann bedeutet das, dass ich herausgefordert bin von ihm, diesen Impuls aufzunehmen und Dinge in Ordnung zu bringen. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass mich das in der damaligen Situation sehr herausgefordert hat. Dinge in Ordnung bringen, diesen Impuls aufnehmen und Folge leisten. Wenn ich das hier so richtig verstehe, sind Gott, intakte und heile Beziehungen wichtiger als unsere Opfer. Es ist für mich eine klare Reihenfolge hier. Und ja, wir opfern jetzt nicht mehr, ne? Aber ich denke mal, wir können das übertragen, auch unseren Tun und selbst unseren Dienst hinten ranzustellen. Gott hat hier eine Priorität. Und ich finde das total wichtig für mich. Das Geheimnis, was hier dahinter steht, ist, dass wenn ich für mich selbst und auch für meine Schuld, für meinen Anteil Verantwortung übernehme und mich und das bekenne, dann eröffnen sich von Gott her neue Wege, die zum Guten führen können. Nicht, weil das so eine rationale Geschichte ist, sondern es ist etwas, was von Gott her kommt. Gott verheißt uns hier etwas. Das ist der Einstieg. Matthäus 5, ab Vers 21. Matthäus 5, ab Vers 38 ist, da geht es um die Rache. Da geht es um die Versöhnung mit dem Gegner, also letzten Endes auch um einen Feind. Ja, beziehungsweise erstmal um einen Gegner, Feind kommen wir noch. Ja, und da steht geschrieben ab Vers 38 folgendes. Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Auge und Auge, Zahn um Zahn, das ist eine Redewendung, die ist uns ja bekannt. Es ist eine alttestamentliche Regel, tatsächlich. Aber es ist eine, die letzten Endes auch Gewalt eindämmen sollte. Es sollte darauf sich beschränkt werden. Es sollte keine Endlosschleife der Gewalt ausgelöst werden, so wie wir das in den Konflikten dieser Welt und in dieser Zeit immer wieder erleben und sehen. Aber Jesus stellt eigentlich alles Denken auf den Kopf oder vielleicht auch auf die Füße. Er sagt, verzichte auf deine Gegenwehr. Weil er weiß und weil wir das auch in ihm dann sehen, dass nur Liebe in der Lage ist, diesen Kreislauf von Gewalt zu durchbrechen. Nur die Liebe kann das. Nur die Liebe. Und das hat uns Jesus vorgelebt. Das hat er uns vorgelebt. Und wir haben die Verheißung, dass er unsere Kämpfe für uns kämpft. Und dazu lädt er mich ein. Mir ist dazu die Geschichte von David und Nabal eingefallen, als David von Nabal ziemlich übel behandelt wird und er sehr wutentbrannt, ob dieser Ungerechtigkeit in Nabal und alles, was zu ihm gehört, kurz und klein schlagen will. Und dann geht die Frau des Nabal, die Abigail, ihm entgegen und sagt, stopp, mach das nicht, das ist nicht gut für dich. Und David lässt sich einfangen und einbremsen und überlässt die Sache Gott. Nabal ist 10 Tage später tot. Also das muss jetzt nicht die Regel sein, ne? Versteht mich jetzt nicht falsch, aber das ist mir in dem Zusammenhang eingefallen. Gott kümmert sich darum. Gott kümmert sich, ich muss es nicht machen. Er kümmert sich drum. Er kümmert sich drum. Warum ist Gott das so wichtig? Na, weil Gott eigentlich immer direkt auch mit verletzt wird von dem Bösen. Er ist betroffen davon. Wenn zwischen zwei Menschen die Beziehung nicht intakt ist, dann hat das tatsächlich was mit Gott zu tun. Er ist betroffen. Und indem man dann Vergebung annimmt und auch schenkt und Entschuldigung anbietet, dann dürfen wir einfach entdecken, dass letzten Endes auch die Liebe Gottes dort uns schon immer vorausgegangen ist und wir ihr nachgehen können. Wir können ihr folgen. So verstehe ich das. Und wir haben alle diese Sehnsucht in uns, versöhnt zu leben. Keiner geht durchs Leben und sagt, oh, ich will mit so vielen Leuten knatschen, wie es nur geht. Ich habe noch keinen getroffen. Wir haben die Sehnsucht nach Harmonie. Wir wollen versöhnt sein. Und das ist so wichtig für unser Miteinander, für deine Beziehungen und für meine. Okay, und ich habe es vorhin schon vorweggenommen, es kommt noch eine Steigerung nach oben drauf, Matthäus 5, ab Vers 43, da geht es um die Liebe zu den Feinden. Und dort heißt es ab Vers 43, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Oder als Töchter eures Vaters. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar die Zolleinnehmer und Steuerbeamten? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ja, im Alten Bund war es für das Volk Israel überlebenswichtig, die Feinde zu kennen und eben auch zu hassen. Ja, das waren andere Völker, das waren die Philister und die Amalekiter und Moabiter. Aber mit Jesus kommt eine Zeitenwende. Mit Jesus kommt eine Zeitenwende und der Hass gilt nicht mehr auch den Menschen, sondern er gilt den bösen Mächten. Das ist was anderes. Jesus liebt die Menschen, er liebt die Sünder, aber er hasst die Sünde. Das kriegt Jesus hin. Das zu trennen, den Mensch zu sehen, die Umstände, die Zwänge vielleicht auch, die Gefangenheit, warum das so ist, wie es ist. Wir haben es gehört und besungen, wir dürfen so werden wie er. Wir dürfen so werden wie wer. Und dann möchte ich ganz kurz zum Abschluss mit euch noch, dass Jesus eben das letzten Endes ja auch vorgelebt hat. Er hat das ja verkörpert. Ne? Er war jetzt nicht nur ein Philosoph, der irgendwelche steilen Thesen formuliert hat, sondern er hat das ja mit seinem Leben unterschrieben. Genau das. Ja? Das ist dann der letzte Abschnitt, der ist jetzt nicht aus der Bergpredigt, sondern aus dem Philipperbrief. Paulus schreibt dort im zweiten Kapitel, so unter dieser Überschrift, Jesus Christus, unser Vorbild. Ne? Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam Gott gegenüber nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Jesus, der Gottessohn, das unschuldige Lamm, der Gerechte, an dem kein Unrecht war, der muss alles vorstellbare Unrecht aushalten. Mehr Unrecht geht nicht. Falsche Aussagen und gekaufte Zeugen, ein unfaires Verfahren, keine Verteidigung, ja sogar Folter zur Geständniserpressung, Zynismus, Schadenfreude, Drohungen, Schmeichelungen, alles Mögliche muss er aushalten in der Zeit nach seiner Festnahme, bis er dann am Kreuz stirbt. Und Jesus bittet am Kreuz für seine Feinde, dass sie, da sie nicht wissen, was sie tun, dass der Vater ihnen vergeben soll. Und darüber staune ich. Ich bin da tief bewegt, wie Jesus als Mensch so eine Ungerechtigkeit aushalten konnte. Ja. Und dir ist bestimmt auch schon mal Ungerechtigkeit widerfahren. Vielleicht weißt du auch noch, wie du reagiert hast. Ja. Aber so viel Ungerechtigkeit, so massiv, so grundlos, unfassbar. Also ich habe diese drei Bibelstellen damals sehr durchbuchstabiert und das hat eine ganze Weile auch gedauert, bis ich dann irgendwann auf unseren Verwandten zugehen konnte. Ja? In dieser Zwischenzeit ging es mir natürlich nicht gut, weil wir hatten Familienfeier und da war der mit dabei. Da habe ich dann den Kinderwagen mit der Theresa geschnappt und bin weg. Ich habe das nicht ausgehalten. Das ging nicht. Wollte das nicht. Aber ich habe halt trotzdem gemerkt, dass Gott sich das für mich wünscht, dass ich meinen inneren Frieden wiederbekomme. Und ich habe da kein Du musst aber oder irgend sowas gehört von Gott her. Das gibt es dort nicht. Sondern, ich möchte es mal so beschreiben, Ja, ich habe die Augen meines himmlischen Vaters auf mir gespürt, sie lagen auf mir und er hat mich gestärkt, ermutigt und herausgefordert. Aber nicht gesagt, du musst, sondern er hat mich gelockt. Er hat mich gelockt. Das ist mein Gott, das ist mein Papa im Himmel. Und ich wusste ja auch, also wenn jemand von uns beiden den ersten Schritt geht, dann muss ich das sein. Ja. Und ich hatte mich zur Versöhnung entschieden, hier oben. Aber es brauchte trotzdem noch Zeit, bis auch mein Herz dabei war. Weil ohne Herz macht es keinen Sinn. Nur vom Kopf her dort ein Sorry abzudrücken, das bringt nichts. Komme ich noch dazu. Und irgendwann habe ich dann mit ihnen mich getroffen und ja, den ganzen ja, auch Ärger und den ganzen Zerwürfnis auch in die Familie rein, was das dann so alles mit sich bringt, ja, dafür auch entschuldigt. Das hätte man vielleicht einfach auch besser lösen können. Ich habe meine Schulden vollständig beglichen, ich habe nicht gehandelt. Das war für mich dann durch. Das hat Gott mir klar gemacht. Ich wollte diesen Weg gehen. Und Gott hat diese Beziehung wiederhergestellt, komplett, vollständig, da ist nichts mehr. Ne? Das ist dann Gott. Ne? Der ist oft bei Daniela in der Praxis als Patient da und so. Und das ist von Gott einfach weggenommen, ausgeräumt. Noch ein paar zusammenfassende Gedanken vielleicht auch so zum Schluss. Also Gott wirbt um dein Herz. Er lockt dich mit seiner Liebe, das ist mir total wichtig. Er lockt dich in sein Vertrauen rein, ihm mehr Überblick zuzugestehen und eine bessere Sicht auf dein Leben und auf deine Beziehungen, als du sie selber hast und als dein Herz dir suggeriert. Und das ist nicht so einfach und das braucht seine Zeit. Aber er hat ein großes Interesse daran, dass die Beziehungen in deinem Leben wirklich langfristig auch gut sind und heilsam sind. Und er weiß, wie es geht und er hat uns das gezeigt, wie es geht. Ja, es ist seit 2000 Jahren bekannt. Es ist aber auch nichts, wo ich mal fertig bin. Es ist ein lebenslanger Prozess, weil ich ja immer wieder in neue solche Situationen hineingestellt werde. Und da muss ich wieder das genau wieder neu für mich auch so durchbuchstabieren. Na, das ist jetzt nicht, jetzt habe ich es kapiert, jetzt weiß ich, wie es geht und dann geht es einfach durch. Nee, das funktioniert so nicht. Ich merke, dass aber mein Herz die Richtung schon kennt. Mein Herz weiß, wo es hin will. Und ich mache mich auf den Weg. Es ist für mich eine absolute Freiheit, in die Jesus uns dadurch führt. Weil, ich habe das beschrieben, ich hatte keinen inneren Frieden mehr, wir haben da Gefängnisse, wir sind da gefangen. Ja, und er hat uns das verheißen, er will uns frei machen. Und wir haben manchmal ganz andere Bilder da auch im Kopf, das gehört für mich dazu. Wir sind in Beziehungen gefangen, weil sie eben nicht heil sind. Und es ist eben nicht nur eine Entscheidung des Kopfes, sondern es ist auch eine Entscheidung, wo das Herz mitgehen muss. Das ist wichtig. Genau, aber es gehört eben auch nicht dahin, ich habe das schon gesagt, dass es gibt kein gesetzliches, du musst aber. Das gibt es nie, sondern Gott lockt, Gott will dich dort auch in Freiheit schicken. Ja? Es setzt nämlich dieses Du musst, ja, ich denke da so an den Sandkasten und hier der kleine Otto, der schippt dann Sand auf die Clara, ihre Haare. Und das geht aber nicht, du musst dich entschuldigen, ja sorry, ja, tut mir leid. Das setzt den Frieden Gottes nicht frei. Es setzt den Frieden Gottes nicht frei. Eine echte Entschuldigung entwaffnet meinen Gegenüber. Habt ihr das schon mal erlebt? Dein Gegenüber war auf Kampf eingestellt und du sagst einfach, es tut mir echt leid. Den Unbewaffneten schlägt man nicht. Also, es irritiert den anderen. Es irritiert. Und das, was mich hindert, ja, das ist halt mein Stolz und mein Ego. Das ist mein Aussehen, mein Ansehen vielleicht. Ne? Ich lasse meine Argumente zurück und auch meine Sicht. Und das kostet uns schon was. Das ist jetzt nicht so, dass das einfach so geht. Das kostet uns was. Das macht was mit uns. Aber es ist heilsam. Und könnt ihr euch noch andere Situationen erzählen, wo mir Gott geholfen hat, immer wieder auch diesen Weg zu gehen. Und ich will auf diesem Weg bleiben. Der ist mir so wichtig und der ist mir so kostbar. Und noch ganz zum Schluss, dass da jetzt nie irgendwie ein falscher Zungenschlag einkommt. Ey, das können wir nicht aus unserer eigenen Kraft. Es ist Geist Gottes, der in uns das wirkt. Mit uns im Gespräch ist. Dass die Dinge durchbuchstabiert. Uns immer wieder dort auch ermutigt und weitergeht. Er ist der verheißene Beistand, gerade auch in solchen Situationen. Er ist der, der in dir wohnt. Er ist der gegenwärtige Gott und Helfer. Den brauchen wir dazu. Ohne dem wird es nicht. Ja? Wir haben das gebetet aus unserer eigenen Kraft gerade. Wir wissen nicht, wo wir wären. Ja doch, wir wissen es. Wir wären in Konflikten. Ja? Wir wären nicht dort, wo Gott uns gerne haben will. Nämlich in einer Freiheit und in einer Versöhnung. Eine Herzenshaltung. Und da möchte ich schließen mit einem Bibelvers, natürlich aus der Bergpredigt. Diesmal aus dem 6. Kapitel, aus Vers 12, nämlich aus dem Vater Unser. Da gibt es eine Zeile, die ist mir auch sehr wichtig. Und über die könnt ihr gerne mal nachdenken heute Nachmittag, wenn ihr im Schatten irgendwo ein Blättchen gefunden habt. Wir kennen das ja, und wo es heißt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, das ist ja so eine landläufige Übersetzung des Vaterunsers. Die Elberfelder übersetzt das anders, und meines Erachtens ist das noch näher am Urtext dran. Da geht es darum, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Das klingt im Deutschen grammatikalisch jetzt ein bisschen schräg. Aber was bedeutet das? Es gibt ja tatsächlich eine Verbindung offensichtlich zwischen unserem Umgang auch mit Schuld, auch anderen gegenüber, und unserer Vergebungsbereitschaft und der Vergebungsbereitschaft Gottes. Wenn ich nicht bereit bin, Schuld zu vergeben, Punkt, Punkt, Punkt. Ich wünsche mir sehr, dass einfach auch diese innere Haltung eine DNA unserer Gemeinde auch ist. Dass es eine DNA wird. Ja, es ist herausfordernd. Und es sind kleine Schritte vielleicht. Aber wenn Jesus sagt, an meiner Liebe oder an eurer Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dann ist das kein Theoretikum, sondern dann ist das praktisches Leben. Dann ist das gelebte Praxis. Und das wünsche ich mir ganz sehr. Amen.